BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Wir haben zwar erst vergangene Woche eine Episode veröffentlicht zu den Ergebnissen der Stunde der Wintervögel 2024, aber wollen uns noch vor dem ersten Spechtklopfen dem österreichischen Brutvogelatlas widmen, der in Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesforsten im Verlag des Naturhistorischen Museums Wien erschienen ist. Dazu ist heute Projektverantwortlicher und Herausgeber Norbert Teufelbauer im Podcast zu Gast. Norbert, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke, sehr gerne. Hallo Lisa.
Steigen wir mit der Frage ein, die vielleicht vielen auf der Zunge brennt. Wieso hat es mit dem Atlas eigentlich so lange gedauert?
Ist das lange? Wir waren auf jeden Fall etwas schneller als der letzte Brutvogelatlas, aber es stimmt, wir haben sehr lange gebraucht mit dem Atlas. Das hatte mehrere Gründe. Zum Teil hat die Projektorganisation für die Auswertung sehr lange gedauert. Und dann war es, das muss man klar sagen, viel, viel mehr Aufwand, als wir gedacht hätten. Und dann wird halt das Zeitbudget knapp, das Budget sowieso, und dann wird es schwierig, alles unterzubringen. Und wir wollten natürlich alles möglichst gut auswerten und perfekt machen. Dementsprechend hat es dann doch etwas länger gedauert, als ich gehofft habe.
Danke für die ehrliche Antwort. Bevor wir zur Methode kommen, magst du uns vielleicht ein paar Eckdaten zum Atlas liefern? Also was kann man sich erwarten, wenn man sich den neuen Brutvogelatlas kauft?
Sehr schön aufgemachtes, geballtes Wissen mit circa 4 Kilogramm, sehr viel Farbe, viele schöne Vogelfotos, informative Verbreitungskarten, Modellkarten und ganz viel Hintergrundwissen über die heimische Brutvogelfauna.
Vielleicht wollen wir uns da gleich ein bisschen vertiefen. Wie hat sich denn die Artenvielfalt in Österreich verändert? Was kann man da im Atlas rauslesen?
Also vorausschicken muss man, das ist ja der zweite österreichische Brutvogelatlas. Der erste ist gemacht worden in den 1980er Jahren, Datenerhebung 81 bis 85. Und wir haben jetzt den Zeitraum 2013 bis 2018 bearbeitet. Und diese beiden Erhebungen kann man jetzt miteinander vergleichen. Was hat sich geändert? Wir haben wesentlich mehr Brutvogelarten aktuell als in den 1980er Jahren. Es sind zwar 3 Brutvogelarten verschwunden von der österreichischen Avifauna, das ist Rotkopfwürger, Rötelfalke und Rothalstaucher. Auf der anderen Seite sind aber etliche Arten neu in Österreich aufgetreten oder wieder in Österreich aufgetreten. Neu aufgetreten heißt, dass, soweit wir es wissen, diese Vogelart noch nie in Österreich gebrütet hat. Das trifft auf eine ganze Reihe von Vogelarten zu, zum Beispiel auf den Seidenreiher oder die Nilgans ist neu in Österreich aufgetreten und etliche andere auch. Wieder aufgetreten bedeutet, dass das Vögel sind, von denen wir historische Brutnachweise haben, die dann aber ausgestorben waren und jetzt wieder in Österreich vorkommen. Zum Beispiel der Seeadler, von dem wir wissen, dass der letzte Brutnachweis in den 1950er Jahren war, oder beim Kaiseradler, der sogar erst 1810, glaube ich, oder 1816 das letzte Mal nachgewiesen in Österreich gebrütet hat, und der dann in Ende der 1999, 2000 ist er wiedergekommen.
Sind auch Arten berücksichtigt worden, die jetzt in den letzten paar Jahren quasi außerhalb der Kartierungsperiode in Österreich gebrütet haben?
Ja, gute Frage. Durch diese Verzögerung sind wir natürlich heute nicht mehr ganz aktuell und wir haben alles berücksichtigt bis zum Jahr 2022. Das heißt, wir haben ein großes Kapitel, das sich mit der Brutvogelfauna 2013 bis 2018 beschäftigt, haben aber ein weiteres Kapitel, wo wir dann auf historische Brutvögel eingehen und auf Brutvögel, die zwischen 2019 und 2022 neu in Österreich aufgetreten sind. Zum Beispiel die Steppenmöwe wäre so ein Fall.
Und der Kuhreiher.
Ja, genau, der Kuhreiher auch.
Gut, kommen wir zur Methode. Wie viele Menschen haben eigentlich mitgearbeitet und wie wurden die Daten erhoben?
Also bei den Zählungen ist es so, dass uns über 2300 Personen unterstützt haben. Das nennt man Citizen Science, dieses Arbeiten mit Ehrenamtlichen, die also für die Freude an der Sache unentgeltlich Vogeldaten in dem Fall erhoben haben. Bei diesen 200, 300 Personen ist es so, dass die nicht alle gleich viel beigetragen haben, sondern wir haben so, ich sage es jetzt mal, einen harten Kern von 200, 300 Leuten, die super, super aktiv waren und die mehr als die Hälfte aller Daten erhoben haben. Und dann gibt es sehr, sehr viele weitere Personen, die dann wenige, ein paar Dutzend oder nur eine einzige Beobachtung beigetragen haben. Was man aber auch nicht vergessen sollte, dass Mitarbeit auch bedeutet, dass ganz viele Personen über 70 Texte verfasst haben für dieses Werk, dass wir Dutzende Fotografinnen dabei hatten, die semiprofessionell bis professionell Vogelfotos machen und wir dadurch das Glück hatten, dass wir kostenlos ganz tolle Vogelbilder zur Verfügung gestellt bekommen haben, die natürlich auch die Attraktivität dieses Werkes erhöht haben.
Und zur Methode, wie ist man da genau vorgegangen? Hat man den Leuten dann per Mail ausgeschickt, Kartierungsbögen oder wie ist das vonstatten gegangen?
Die Methode grundsätzlich hat so ausgeschaut, dass wir Österreich in Rasterzellen eingeteilt haben, 10 mal 10 Kilometer, also 100 Quadratkilometer pro Rasterzelle. Und wir haben dann Leute gesucht, die so eine Rasterzelle komplett übernehmen oder Teile davon übernehmen und jetzt sagen, okay, ihr versucht alle Vogelarten nachzuweisen, die in dieser Rasterzelle brüten oder brüten könnten. Das war im Prinzip die Methode. Daneben haben wir auch Daten gesammelt von jedem, der wollte. Also ohne dass ich jetzt den Raster 17 übernommen habe, konnte ich auch von überall anderswo Daten einfach melden als sogenannte Streudaten. Und so haben wir einen riesen Datensatz zusammengetragen. Wir haben letztlich über 2 Millionen Datensätze in dem Brutvogelatlas verarbeitet. Zusätzlich haben wir dann noch systematische Zählungen durchgeführt, wo wir auf kleinerer Fläche knapp 0,4 Quadratkilometer für eine Dreiviertelstunde bis eine Viertelstunde alle Vögel erhoben haben. Und mit diesen systematischen Zählungen haben wir dann die Modellkarten gemacht, die auf sehr feiner räumlicher Auflösung Antreffwahrscheinlichkeiten anzeigen und ich glaube für viele Benutzerinnen recht attraktiv geworden sind. Organisiert haben wir das Ganze so, dass wir im Kreise unserer Mitglieder aufgerufen haben zur Mitarbeit und dass wir auch ganz viel dann über die Meldeplattform ornitho.at abgewickelt haben. Also wir haben auf der BirdLife-Website Anleitungen und so weiter zur Verfügung gestellt, Erhebungsformulare und auch direkt zugeschickt natürlich, haben aber die ganze Datenverwaltung und das Datenmelden über die Meldeplattform ornitho abgewickelt. Das hat super funktioniert und hatte auch den Riesenvorteil, dass die Melderinnen live den Fortschritt des Atlas verfolgen konnten. Das heißt, ich habe meine Daten eingetippt und habe sofort gesehen, was das am Verbreitungsbild der gesehenen Arten jetzt verbessert.
Österreich ist ja sehr bergig und auch sehr hügelig und da wird sicher irgendwie Areale gegeben haben, wo man die schwer zugänglich gewesen sind. Wie ist man denn da mit den Daten umgegangen?
Naja, wir haben versucht, die Leute zu motivieren, mehr oder weniger penetrant manchmal vielleicht, natürlich alles zu erheben. Es ist ja, der Brutvogelatlas sollte eine flächendeckende Erhebung sein. Ein Trick dabei ist, dass man eben diese 10x10 Kilometer Rasterzellen hat und man muss jetzt nicht diese ganzen 100 Quadratkilometer flächig begehen, sondern es reicht ja, wenn ich eine Alpenbraunelle nachweise, die irgendwo oben am Berg sitzt und ich muss nicht jeden Gipfel abgrasen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn mir so ein Vogel noch fehlt, in meinem Raster und ich weiß, die Lebensräume wären da, dann sollte ich mich halt dann schon bemühen, den nachzuweisen. Da waren unsere Mitarbeiterinnen, die Kartiererinnen super, haben sich wirklich sehr engagiert gezeigt, zum Teil extra Urlaub genommen, früh aufgestanden, 3 Stunden Anmarsch für die systematischen Zählungen und. Also da sind echt zigtausende ehrenamtliche Stunden reingeflossen, das war ganz toll.
Ja, es hört sich auch danach an. Nachdem es ja auch so eine lange Zählperiode, also Kartierungsperiode war, gab es da irgendwelche Zwischenauswertungen, wo man dann noch rekapituliert hat und sich angeschaut hat, was man besser machen könnte, ob es was gibt?
Ja, natürlich. Wir haben dadurch, dass wir eben auf Ornitho Live Arbeitskarten zur Verfügung hatten, konnten sich die Informierteren unter den Kartiererinnen genau anschauen, wo es noch was gibt, was zu tun wäre. Dazu braucht man natürlich etwas Vorwissen, also welche Art kommt wo vor, wo kann man was erwarten, in welchen Lebensräumen. Zusätzlich haben wir zum Beispiel auf Ornitho auch immer Aufrufe gemacht, gesagt, okay, jetzt wäre eine super Zeit am Abend zu schauen nach Waldschnepfe oder nach Ziegenmelker oder jetzt beginnt die Zeit für diese und jene etwas schwerer zu erfassende Art. Und wir haben natürlich ganz viele Vorträge gemacht, schon vom Beginn der Kartierung an weg, wo wir die Methode nochmal erklärt haben, verschiedene Probleme darauf eingegangen sind, auf Fragen eingegangen sind. Und was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben mehrere Tagungen veranstaltet, wo wir dann Vorträge hatten, nicht nur zum Atlas, auch zu anderen Themen, wo wir dann aber auch ins Gelände gegangen sind und die Methode quasi 1:1 vor Ort geübt haben.
Sehr gut. Neben den österreichischen Bundesforsten, die ja eben zentral für die Erstellung und Publikation vom Atlas mitverantwortlich waren, gab es ja auch eine Kooperation mit dem Land Tirol. Also inwiefern war diese Kooperation relevant? Was kannst du uns darüber erzählen?
Für die komplette Abdeckung von Österreich war die Kooperation entscheidend. Als jeder, der den alten Brutvogelatlas kennt, weiß, dass Tirol ein tatsächlich weißer Fleck war auf der Karte in größeren Teilen des Landes. Warum? Weil es damals, so wie heute, relativ wenige Vogelkundlerinnen gibt dort und das Land Tirol zusätzlich noch schwer begehbar ist, weil halt sehr gebirgig. Das wollten wir vermeiden und das wollte auch das Land Tirol vermeiden und die haben im Jahr 2014, glaube ich, dann begonnen, ein eigenes regionales Atlas-Projekt zu machen, wo sie das ganze Bundesland erfassen wollten. Und die haben schon auch gewusst, es ist für uns als BirdLife schwierig, Tirol komplett abzudecken und das Land Tirol allein hätte es auch nicht geschafft. Daher haben wir uns zusammengetan und eben die Synergien genutzt, die Daten wechselseitig ausgetauscht und wir haben jetzt eine ganz tolle Abdeckung von diesem schwer zu erfassenden Bundesland erreicht.
Nach der Datensammlung kommt ja die Datenbearbeitung und Validierung. Könntest du erklären, wie ihr hier vorgegangen seid?
Das war sehr mühsam. Also ich habe es unterschätzt, ehrlich gesagt, obwohl ich mich viel mit Datenverwaltung beschäftige und ich glaube, ich kann es auch halbwegs gut, aber es ist allein die Datenmenge, macht es sehr aufwendig. Wir haben über 2 Millionen Datensätze, die wir im Atlas verwendet haben. Ausgangsmaterial waren aber alle Beobachtungen in diesen 6 Jahren, das sind weit über 4 Millionen Datensätze. Und dann muss man für jede Brutvogelart nach eigenen Kriterien auswählen, welche Datensätze man verwendet und welche nicht. Es haben zwar ganz viele Datensätze sogenannte Atlas-Codes gehabt. Das sind nach Verhaltensweisen zu vergebende Codes, zum Beispiel Männchen singt zur Brutzeit im geeigneten Habitat oder Altvogel füttert, Jungvogel sehen und so weiter. Man kann sich aber vorstellen, wir haben 2300 Leute, die das gemacht haben und die haben durchaus unterschiedliche Zugänge, wie sie diese Codes vergeben haben. Oder, was auch oft vorgekommen ist, dass gar kein Code vergeben wurde, obwohl es sinnvoll gewesen war. Und das heißt, das musste man auf jeden Fall vereinheitlichen. Das heißt, wir haben artspezifisch uns überlegt, welche Kriterien verwenden wir dafür und zusätzlich haben wir auch noch Datensätze, die aus diesen Mustern rausfallen, händisch quasi geprüft und dann zugeordnet.
Diese ganze Arbeit ist ja dann in den schönen Verbreitungskarten, in den Höhendiagrammen und in die Modellkarten geflossen. Kannst du uns kurz erklären, was die Höhendiagramme und die Modellkarten genau aufzeigen? Weil ich denke, die Verbreitungskarten sind jetzt eh klar.
Ja, gerne. Bei den Höhendiagrammen ist es so, dass sie die Seehöhenverbreitung zeigen. Das heißt, zur Brutzeit, wo, in welchem Seehöhenbereich von Österreich kommt eine Vogelart vor. Die niedrigste Seehöhe in Österreich ist ein bisschen über 100 Meter. Das ist im Seewinkel im Burgenland. Die höchste Seehöhe ist bekanntlich Großglockner mit 3800 und irgendwas. Das ist die Y-Achse bei diesen Grafiken und auf der X-Achse haben wir aufgetragen, wie viel Prozent der Beobachtungen in welchem Höhenabschnitt von jeweils 100 Metern vorkommen. Zwei Beispiele, wenn man sich den Seeregenpfeifer vorstellt, der brütet in Österreich nur an den Lacken des Seewinkels im Burgenland, dann sind da 100% der Nachweise in der Höhenklasse von 100 bis 200 Meter. Auf der anderen Seite eine Art mit extrem großer Amplitude ist zum Beispiel der Hausrotschwanz. Der brütet vom angesprochenen Seewinkel, wo er dort in den Siedlungen vorkommt, bis weit über die Baumgrenze in die Felsregion, also bis weit, weit über 2000 Meter. Da findet man Nachweise in allen Höhenklassen.
Ja, also mit den Diagrammen sollten wir auf jeden Fall mal ein Vogelquiz machen und dann raten lassen.
Ja, absolut. Da kommen auch ganz tolle ökologische Sachen raus, wenn man sich zum Beispiel die verschiedenen Raufußhühner anschaut, wie die in ihrer Seehöhe gegeneinander eingenischt sind.
Und die Modellkarten?
Ja, die Modellkarten, auf die bin ich schon ein bisschen stolz. Das war unglaublich viel Arbeit. Wir haben da mit dem Bundesforschungszentrum für Wald kooperiert und mit SOWON, das ist eine vogelkundliche Fachvereinigung aus Holland. Und wir haben da mit den standardisierten Zählungen, die hießen während der Kartierung Frequenzerhebungen, wo man eben auf 0,4 Quadratkilometer circa für knapp eine Stunde eben Vögel erfasst hat. Mit diesen Daten haben wir Modelle berechnet. Die Modelle funktionieren so, dass wir ganz viele Informationen über Lebensräume gesammelt haben, die das Bundesforschungszentrum für Wald aufbereitet hat. Es ist zum Beispiel Waldalter, Vorratsfestmeter, was etwas aussagt über die Menge an Holz, die auf einer Fläche vorkommt, über den Kronenschluss, wie dicht also der Wald ist. Aber auch Informationen ganz simpel wie Seehöhe, die in Österreich extrem entscheidend ist übrigens, über Niederschlag zur Brutzeit, über Temperatur und ganz viele andere Sachen. Und diese ganzen Sachen haben wir jetzt verschnitten mit den Vogeldaten. Wir haben ja nur wenige Prozent der Fläche Österreichs erhoben mit diesen systematischen Zählungen, können aber über diese Verschneidung jetzt Vorhersagen machen für alle anderen Lebensräume, alle anderen Flecken, die wir nicht bearbeitet haben. Wir können jetzt sehr fein aufgelöst dann Karten erhalten, die uns sagen, wie wahrscheinlich es ist, unter den Gegebenheiten der Atlaskartierung, also ich bin im Frühjahr draußen, ich bin in der Früh draußen, das Wetter ist gut und ich kenne mich halbwegs aus, wie wahrscheinlich es ist, jetzt eine Art dort anzutreffen.
Sehr cool. Der österreichische Brutvogelatlas ist ja nicht der erste, du hast es ja eh schon erwähnt, es gibt auch einen vorigen Atlas. Wie wurden die Daten denn mit dem ersten Atlas verglichen? Also mich interessiert vor allem, gab es da Probleme, weil die Daten sich ein bisschen anders ausgeschaut haben als heutzutage?
Es gab, sagen wir es mal so, es gab Herausforderungen und das gar nicht zu knapp, ehrlich gesagt, weil der Vergleich natürlich dadurch erschwert wird, dass damals die Abdeckung von Österreich unvollständiger möglich war, als sie heute war. Es waren damals ganz andere Voraussetzungen, da war nichts mit digital, das war alles nur auf Papier, ausgedruckte Karten, die man sich selber kaufen musste und, und. Also ganz anders, was dazu geführt hat, dass wir ungefähr 5 bis 6 Mal so viele Daten, rein aufgrund der Menge, wir haben 6 Mal so viele Daten gehabt als im ersten Atlas und eine wesentlich vollständigere Abdeckung. Und wenn man dann nichts tut und dann einfach so vergleicht, dann würden wir lauter Zuwächse produzieren. Das heißt, wir sehen lauter Arten, die Areale ausgedehnt haben, was aber einfach daran liegt, dass wir heute mehr Daten und vollständigere Daten haben als damals. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben für den Vergleich ein gröberes Raster gewählt, und zwar eines, das im ersten Brutvogelatlas auch verwendet worden ist, die sogenannten Halbkarten. Das sind ca. 260 Quadratkilometer. Wir haben zweitens Rasterzellen, die sehr schlecht bearbeitet waren. In einem der beiden Atlanten, meistens war es der erste, aber nicht immer, haben wir vom Vergleich ausgeschlossen, weil da kann man tun, was man will, das kriegt man nicht hin. Und drittens haben wir für den Vergleich den Aufwand des ersten Atlas auf den zweiten Atlas angewendet. Das heißt, ich habe die große Datenqualität, die bessere Datenqualität des zweiten Atlas so hinuntergeregelt, dass sie vergleichbar ist zum ersten Atlas. Und dann kann ich mit einiger Sicherheit Vergleichskarten machen und Vergleichsdiagramme.
Im Atlas werden ja auch Lebensraumveränderungen, Klimaveränderungen durch die Klimakrise, geologische Gegebenheiten, Zustandsveränderungen von Gewässern sowie andere Einflüsse wie erneuerbare Energien, Lichtemissionen oder auch Freizeitsportaktivitäten ausführlicher behandelt. Inwiefern finden sich die Infos in den Artkapiteln wieder?
Es ist so, dass wir viele Autorinnen gewonnen haben, die diese Artkapitel geschrieben haben, und das sind in der Regel Expertinnen für diese Arten oder generell ausgewiesene Fachleute im Bereich der Ornithologie. Und deren Aufgabe war es, einerseits zu interpretieren, was sehe ich auf diesen Karten, auch zu sagen, was sehe ich nicht und warum sehe ich das nicht, und wo man es weiß, auch die Ursachen mit anzuführen. Wir haben uns da sehr viel auf die Fachliteratur gestützt, das heißt wissenschaftliche Arbeiten, Brutvogelatlanten aus anderen Ländern, Brutvogelmonitoring und so weiter, und haben versucht, diese Informationen eben damit einfließen zu lassen.
Es gibt auch ein Kapitel, wo die einzelnen Lebensräume mit Fotos dargestellt werden. Da war ich dafür verantwortlich. Mir war es eben wichtig, dass es für die Vögel wichtigsten Lebensräume, eben die für die Vögel wichtigsten Lebensräume dargestellt werden, aber nicht nur die idealen Lebensbedingungen, sondern auch den nicht so schönen Iststand. Da gibt es auch Fotos von einer Fichtenmonokultur aus Niederösterreich beispielsweise oder einer recht artenarmen Kulturlandschaft. Mir war es dabei auch wichtig, dass es Fotos von jedem Bundesland gibt, um eben auf die unterschiedlichen Lebensräume und eben Bundesländergegebenheiten da einzugehen. Und am Anfang sind es auch relativ viele Waldfotos, nachdem Österreich ja ungefähr aus 50% aus Wald besteht. In welchen Lebensräumen haben denn die größten Arealverluste stattgefunden und welche Vogelgruppen leiden da besonders darunter? Vielleicht können wir da nochmal intensiver drauf eingehen.
Ja, zuerst danke, dass du diese Fotoredaktion übernommen hast. Ich habe das ja doch aus einiger Nähe mitbekommen, dass das ganz schön aufwendig war. Und du hast ja auch die Fotoredaktion für alle Vogelbilder übernommen gehabt, hauptverantwortlich. Und das war wirklich nicht wenig Arbeit. Danke dafür. Ja, für die Lebensräume und Veränderungen, da ist es so, wir betrachten ja im Brutvogelatlas in erster Linie Areale, das heißt, wo kommt eine Vogelart vor. Ich habe das für die 1980er Jahre und ich habe das jetzt aktuell auch. Und wenn man die Daten entsprechend behandelt, dann kann man eben vergleichen, was hat sich getan. Und es ist jetzt sehr auffällig, dass bei Vogelarten, die hoch am Berg vorkommen, also an der Baumgrenze oder darüber, dass da die Mehrzahl der Arten eine Verkleinerung ihrer Areale zeigt. Das heißt, das Verbreitungsgebiet einer Bergvogelart ist im Schnitt oder nicht im Schnitt bei vielen Arten kleiner geworden, als in den 1980er Jahren es war. Ein ähnlicher Effekt ist zu sehen bei den Kulturlandschaftsvogelarten. Da ist es auch so, dass die Arten, die Arealverluste erlitten haben, die größte Gruppe unter den Kulturlandschaftsvögeln ist. Das sind also mehr als Vogelarten mit stabilen Arealen und sind mehr als Vogelarten mit zunehmenden Arealen.
Der Brutvogelatlas liegt ja gerade vor mir, genauer gesagt die Seite 188 und 189. Die Doppelseite behandelt das Tüpfelsumpfhuhn. Ich finde es nämlich sehr schön, dass nicht nur, also nur unter Anführungszeichen, Infos zu Verbreitungen angeführt sind, sondern auch spezifische Infos zur Vogelart. So steht zum Beispiel hier, die Bestandserfassung ist überaus schwierig. Männchen rufen nachts und lediglich bis zur Verpaarung, teils nur wenige Tage. Danach sind Tüpfelsumpfhühner im Brutrevier sowohl durch Rufe als auch optisch kaum nachzuweisen. Also ich will darauf hinaus, dass man auch einiges zum Verhalten einiger Vogelarten im Atlas nachlesen kann, so zwischen den Zeilen, manchmal mehr, manchmal weniger, und es doch sehr schön ist. Man muss aber auch anmerken, dass es eben kein Bestimmungsbuch ist, also es ist ein Brutvogelatlas. Norbert, was würdest du sagen, für wen ist der Atlas, also jetzt zielgruppenmäßig gesprochen?
Also salopp gesagt, sollte in jedem Haushalt in Österreich einer stehen. Das ist natürlich aus meiner Sicht ganz klar, aber Spaß beiseite, ich glaube, dass der Brutvogelatlas so gemacht ist, oder besser gesagt, ich hoffe, das war unser Ziel, dass wir ihn so gemacht haben, dass verschiedene Interessensgruppen da spannende Infos rausziehen können. Wir haben einerseits darauf geschaut, dass er fachlich, wissenschaftlich korrekt und gut gemacht ist. Das heißt, er ist für uns bei BirdLife und für alle, die im Naturschutz arbeiten, hoffentlich eine solide Grundlage für die Arbeit der nächsten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahre. Auf dem aufbauend ich also Naturschutzanliegen klären kann, überlegen kann, was sind besonders wichtige Gebiete, was braucht eine Art, wo kommt sie vor und so weiter. Ich glaube aber, dass darüber hinaus jede vogelkundlich interessierte Person auch einen großen Nutzen aus dem Atlas ziehen kann, weil die Texte doch so geschrieben sind, glaube ich, dass sie für den interessierten Laien durchaus verständlich sind. Wir haben sehr attraktive Fotos drinnen, die Verbreitungskarten sind mehr oder weniger selbsterklärend, und wenn jetzt jemand sich zum Beispiel für Alpenvögel interessiert, dann sieht er genau, wo er oder sie, wo die Schwerpunkte dieser Art in Österreich zu finden sind. Das ist ja auch nicht bei allen Bergvogelarten gleich. Wir sehen da zum Beispiel durchaus Unterschiede zwischen den Zentralalpen und den Nordalpen.
Aber bei äußerst sensiblen Arten, wie zum Beispiel beim Kranich oder dem Mornellregenpfeifer, da sind die Verbreitungspunkte ja absichtlich größer gemacht worden. Also die Karten schauen ein bisschen anders aus.
Richtig, ja. Das war tatsächlich Absicht. Ich habe das mit den Art-Expertinnen und auch mit den Funktionären, also den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Verein BirdLife eigentlich besprochen, welche Arten so sensibel sind, dass man Karten auf 10x10 Kilometer Auflösung nicht herzeigen sollte. Und das sind die zwei Arten, wo wir uns dafür entschieden haben. Und das ist jetzt da nicht, weil wir da Informationen vorenthalten wollen, sondern aus Schutzgründen, weil wir wissen, dass das sensible Arten sind und gleichzeitig sehr attraktive Arten. Wir natürlich da einen gewissen Naturtourismus oder Fototourismus unterbinden wollen, der leider, wie die Erfahrung zeigt, manchmal dazu führt, dass eine Art in ihrem Brutverhalten gestört wird.
Apropos Fotos, wir haben jetzt eh schon darüber gesprochen, dass es eine Reihe schöner, extrem schöner Bilder im Atlas gibt. Danke auch an dieser Stelle von mir, an alle tollen Fotografinnen da draußen, die uns die Fotos zur Verfügung gestellt haben. Bei der Auswahl war uns ja wichtig, dass nicht nur Männchen im Brachkleid gezeigt werden, sondern eben auch Weibchen und Jungvögel, die uns eben jetzt nicht problematisch vorgekommen sind. Also es finden sich keine Nestfotos im Atlas, außer zum Beispiel Arten beim Weißstorch, was jetzt kein klassischer Nestfotografie ist, würde ich sagen. Hast du ein Lieblingsfoto im Atlas?
Boah, gemeine Frage. Jein, also ich bin bei vielen Fotos sehr froh und sehr stolz, dass sie drinnen sind, weil sie richtig Spaß machen, wenn man sie anschaut. So, also, es ist fast eine gemeine Frage, Lisa, weil es sehr schwer ist, da jetzt eines herauszuheben. Ich fotografiere selber ein bisschen, aber auf einem Niveau, wo es gerade für ein Habitatfoto gereicht hat, dass es durch deine Redaktionskontrolle in den Atlas hineingeschafft hat. Und daher weiß ich, wie viel Arbeit, Zeit und Mühe es ist, ein halbwegs gutes Vogelfoto zusammenzubringen. Ich habe ein, zwei Fotos im Kopf, aber ich mag sie jetzt absichtlich nicht nennen, weil ich großen Respekt habe vor dem vielen Aufwand, der hinter jedem Foto steckt.
Sehr diplomatische Antwort. Kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Eine ganz wichtige Frage steht eben noch im Raum. Wo und wie kann man den Atlas erwerben?
Der Atlas ist im Verlag des Naturhistorischen Museums herausgegeben worden und man kann ihn über den Verlag kaufen. Da kann man einfach zum Beispiel auf die Website vom Verlag gehen oder dem Verlag ein E-Mail schreiben. Ich habe aber auch schon gesehen, dass er auf Amazon zu finden ist, witzigerweise.
Auf Amazon oder Willhaben?
Beides.
Spannend.
Und Freitag und Bernd hatte ihn auch schon, habe ich neulich gesehen.
Sehr cool. Ja, dann danke Norbert fürs Gespräch und hoffentlich bis bald.
Ja, danke.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher. Ich danke Ihnen vielmals fürs Reinhören. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast, schreiben Sie uns gerne Feedback und Anregungen an. Kleingeschrieben socialmedia@birdlife.at. Ich schreibe es Ihnen auch in die Infobox. Weitere Infos zum Brutvogelatlas schreibe ich Ihnen auch in die Infobox. Mein Name ist Lise Lugerbauer und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören und unseren Podcast eben mit einem Abo und unsere Vogelschutzarbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft unterstützen. Bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.